Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Zu unleserlich und zu langsam. Sie haben es vielleicht gerade eben in den Nachrichten gehört. In einer Studie bemängeln Lehrer die Schreibkompetenzen ihrer Schüler. Ein Thema bei uns in Campus und Karriere. Heute mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Hallo. Schönschrift. Bei diesem Wort fühlt sich vielleicht so manch einer an eine Schulzeit erinnert, in der noch auf kleinen Tafeln mit Kreidestiften die Schreibschrift bis zur Perfektion eingeübt werden musste. Heute dagegen starten Grundschüler erst einmal mit Druckbuchstaben und wenn es gut läuft, dann kommt als nächstes die Schreibschrift dran. Aber die zu lernen ist kein Muss mehr, so eine bundesweite Vorgabe. Am Ende der 4. Klasse sollen die Schüler lediglich eine individuelle Handschrift gefunden haben. Doch die ist oft nicht leserlich und nicht nur das bemängeln Lehrkräfte in einer Umfrage des Verbandes Erziehung und Bildung. Claudia van Laak berichtet.
Mädchen lernen leichter schreiben als Jungen. Das wussten wir schon immer. Jetzt ist es erneut belegt. An Grundschulen haben jeder zweite Junge, aber nur jedes dritte Mädchen Probleme mit der Handschrift, sagt Marianella Diaz-Meyer. Sie leitet das gemeinnützige Schreibmotorik-Institut, das 2000 Lehrkräfte zu diesem Thema befragt hat.
Also sie verkrampfen sich, sie können gar nicht mehr einen Stift locker halten. Also 9 von 10 Lehrkräfte sehen die motorische Kompetenzen nicht mehr gegeben und das Handschreiben leicht zu erlernen.
Die Probleme setzten sich nach der Grundschule fort. So könnten nur 2 von 5 Schülerinnen und Schülern länger als 30 Minuten beschwerdefrei mit der Hand schreiben. Dies habe Folgen für das Lernen.
Wenn wir von Handschreiben denken, wir als Erstes an die Schrift, an das Resultat. Dabei sind die Bewegungen, die zur Schrift führen, das Wichtigste. Diese Bewegungen aktivieren bis zu 12 Gehirnareale. Von der Wahrnehmung über die Verarbeitung der Information bis hin zur motorischen Ausführung. Und das ist sehr wichtig, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.
Das Tippen auf der Tastatur hat vielerorts das Schreiben mit der Hand ersetzt. Leider wissen wir noch zu wenig über die Folgen, bedauert Udo Beckmann, Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung VBE, nach der GEW die zweitgrößte deutsche Lehrergewerkschaft. Beckmann warnt davor, die Handschrift durch die Tastatur zu ersetzen.
Dann, glaube ich, würden wir feststellen, nach einiger Zeit, dass Schülerinnen und Schüler bestimmte Lernleistungen nicht mehr erbringen können, dass sie dort größere Schwierigkeiten haben. Wir kennen solche Ergebnisse aus Ländern, in denen das Tablet von der 1. Klasse konsequent eingesetzt wurde, zum Beispiel China, und man nach einiger Zeit feststellt, dass man wachsenden Analphabetismus hat.
Sie wollen nur noch tippen. So lautet die weit verbreitete Klage von Eltern und Lehrern. Der Einkaufszettel auf dem Smartphone, die E-Mail an die Oma statt eines handgeschriebenen Briefes, die Vokabeln online lernen, statt sie mit der Hand zu schreiben. Eine natürlich nicht repräsentative Umfrage unter Berliner Abiturienten zeigt etwas anderes.
Ich schreibe gerne mit der Hand, weil es übersichtlicher ist, finde ich, als auf dem Computer. Wenn man sich besser organisieren kann auf dem Blatt Papier, schneller zwischen Unterlagen wechseln kann.
Tastatur, naja, es geht schneller und das ist außerdem schöner. Also bei meiner Handschrift, ja.
Wenn ich was lernen muss oder sowas, schreibe ich das immer mit der Hand, weil ich halt auch das Gefühl habe, wenn ich schreibe, dann muss ich mich da noch mehr drauf konzentrieren, als wenn ich es tippe. Und dann hat es meiner Meinung nach einen besseren Einfluss aufs Lernen.
Ja, ich lerne auch besser, wenn ich es aufschreibe, weil man dann noch mehr Zeit verbringt mit den einzelnen Dingen, die man aufschreibt. Und auch, weil ich ein sehr visuelles Gedächtnis habe und es dann auch besser im Kopf habe, die Struktur von den Dingen, die ich aufschreibe. Und es mir dann besser merken kann.
Der Verband Bildung und Erziehung will nicht zurück in die Kreidezeit, will die Tastatur nicht wieder aus den Klassenzimmern verbannen. Allerdings hätten die Lehrerinnen und Lehrer in der Grundschule zu wenig Zeit, um mit den Kindern das Schreiben mit der Hand zu üben. Es geht nicht um entweder oder, um Hand oder Tastatur, sagt Verbandschef Udo Beckmann.
Wir suchen nach den verbindenden Modellen. Darum geht es, dass man also digitale Endgeräte auch einsetzt, um zum Beispiel das Handschreiben, die Feinmotorik, weiter zu schulen.
Das Schreiben mit der Hand lasse sich in die digitale Welt integrieren. Sprich, nicht mit dem Stift auf Papier schreiben, sondern mit einem Stift auf dem Bildschirm. Entsprechende pädagogische Konzepte fehlten allerdings noch, beklagt der Verband Bildung und Erziehung.
Ob mit oder ohne Abi, immer mehr junge und auch ältere Erwachsene zieht es an die Uni. Einige haben schon Berufserfahrungen, andere sind gerade mal volljährig, wenn sie jetzt zum Beginn des neuen Semesters ihre ersten Vorlesungen besuchen. Diese Heterogenität stellt die Hochschulen vor große Herausforderungen, die auch bei der Tagung des Deutschen Hochschulverbandes in Berlin ein Thema ist. Das greift Dieter Imboden auf. Er ist emeritierter Professor der ETH Zürich und referiert dazu auf der Tagung. Herr Imboden, vor welchen Problemen stehen denn Hochschulen konkret, wenn ihre Studierenden ganz unterschiedliche Voraussetzungen für ein Studium mitbringen?
Also die entscheidende Frage ist die, dass die Universitäten ja ihre Studierenden nicht wählen können. Sie müssen sich das vorstellen, eine Kunstschule, die einfach jeder, der Balletttänzer oder Sängerin oder sonst ein Kunstfach studieren möchte, aufnehmen muss und dann daraus etwas Effizientes sowohl für das Individuum als auch für das, was herauskommt, nämlich ausgebildete Kunstfachleute produzieren sollten. Und die Universität steht in einer Situation, die natürlich vor 50 Jahren ganz anders war, als nur ein paar wenige Prozente mit einem Abitur an die Uni gingen, viel homogener waren, und heute haben wir eine sehr große Inhomogenität in den Erwartungen, den Fähigkeiten der Schüler, die an die Uni kommen, oder der Interessenten, und eine relativ homogen gebliebene Universitätslandschaft.
Das heißt, wer muss sich da jetzt bewegen? Die homogene Universitätslandschaft vielleicht mal?
Ja, richtig. Die Universitäten sollten wegkommen von einem Tabuthema, das in Deutschland und anderswo in Europa immer noch herrscht, nämlich alle Universitäten sind gleich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu diversifizieren, sei es fachlich, von den Voraussetzungen her, wollen sie mehr theoretisch sein, wollen sie forschungsnah sein, wollen sie praxisorientiert sein. Und diese Differenzierung wird von den Universitäten nicht wahrgenommen.
Nun haben wir ja schon die Universitäten und wir haben die Hochschulen, vormals Fachhochschulen. Ja, diese Diversität reicht Ihnen aber offensichtlich nicht.
Nein, diese Diversität ist zu schematisch. Es gibt auch unter den akademischen Fächern, die nur an einer universitären Hochschule gelehrt werden, gibt es riesige Unterschiede, wie sie etwas beibringen wollen, wie sie unterrichten. Wir müssen ja daran denken, eine Hochschule bildet ja nicht in erster Linie für sich selber aus. Das ist das, was die Hochschule am besten kann. Jeder denkt, ich bilde eine Person aus und die wird dann auch mal Professor oder auch mal forschende Person. Aber die meisten gehen ja ins Berufsleben. Und in dieser Hinsicht ist die Universität zu wenig flexibel. Und alle wollen eigentlich das akademische hohe Ziel verfolgen, eine Kombination von Forschung und Lehre, und das entspricht der heutigen Situation nicht mehr.
Sie haben aber anfangs auch diese Auswahl noch erwähnt. Wäre das auch eine Möglichkeit, die Sie sich wünschen würden, um da vielleicht noch stärker zu differenzieren?
Ja, Sie können, wenn wir jetzt nach Amerika schauen, wo der Prozentsatz von Leuten, die einen Abschluss haben in der Schule, sodass sie an die Universität gehen, mindestens so groß oder noch größer ist als in Deutschland. Aber dort gibt es ein riesiges Spektrum von Universitäten. Es gibt ungefähr 4000 Universitäten, würden vielleicht in unserem Maßstab nicht alle als Unis gelten, aber 4000 Möglichkeiten. Und nur ein paar wenige, das sind die, von denen wir immer sprechen, Harvard, Stanford etc., sind auf dem höchsten Forschungs- und Lehre-Kombinationsniveau und bieten beispielsweise Doktoratsprogramme, während bei uns eine Hochschule automatisch auch eine Doktoratsausbildung bringt. Und da von dieser Variabilität haben wir noch gar nicht Gebrauch gemacht. Das setzt aber voraus, dass die Universitäten sich ihre Studierenden auswählen können.
Aber da höre ich schon jetzt den Aufschrei, wenn sich da ein Bundesland eine Hochschule zu durchringen würde, also das auf breiter Ebene anzubieten, Auswahlverfahren, da auch vorab schon viel mehr zu sieben, als das bisher der Fall ist.
Das ist ja genau der Punkt. Und wenn Sie das Wort sieben verwenden, dann tönt das eben wie eine Disziplinierung. Und darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass die Fähigkeiten der jungen Menschen und die Ausbildung korrespondieren. Und das kann ja nicht sein, dass wenn heute 50% theoretisch an die Universität gehen können, dass das alles zukünftige Einsteins- oder Grundlagenforscher in der theoretischen Physik werden. Sie haben ja ganz viele Leute, die machen später etwas in im Leben, das weit weg ist von der Forschungsspitze in einem gewissen Fach. Und es ist auch für diese jungen Leute viel befriedigender, wenn sie eine Ausbildung bekommen, mit der sie später auch außerhalb der Universität einen Beruf ausüben können.
Jetzt könnte man aber auch noch mal viel früher ansetzen und sagen, ja, an Schulen wird die allgemeine Hochschulreife vergeben, erwerben die jungen Menschen diese Hochschulreife. Was müsste sich denn da vielleicht noch verbessern oder verändern, dass die jungen Menschen, die dann tatsächlich an eine Hochschule gehen, auch tatsächlich hochschulreif sind?
Es ist eine falsch verstandene Chancengleichheit. Natürlich im alten System, als nur 5% eine Hochschulreife hatten und die Uni gehen konnten, war das System nicht gerecht, weil Kinder aus Akademikerfamilien eine viel größere Chancen hatten als andere. Es war ungerecht. Aber die Chancengleichheit sagt ja nicht, dass alle an die Uni gehen müssen. Und in diesem Sinne finde ich es schon bedenklich. Und wenn mir Universitätskollegen sagen, dass in gewissen Fächern, beispielsweise in der Ökonomie, heute die Voraussetzungen, die die Schulabsolventen mitbringen, so sind, dass sie zuerst einen halbjährigen Einführungskurs machen müssen, beispielsweise in den mathematischen Grundlagen, bis sie das, was sie früher an einer Universität direkt unterrichten konnten, auch unterrichten können. Und da haben wir eigentlich eine falsch verstandene Egalität, welche das System ineffizient macht.
Sagt Dieter Imboden, emeritierter Professor der ETH Zürich. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Imboden.
Auch herzlichen Dank.
Viele Musikhochschulen haben auch international einen sehr guten Ruf und ziehen entsprechend viele Studierende aus dem Ausland an. Das Miteinander funktioniert in der Regel gut und doch sagen Studierende der Dresdner Hochschule für Musik, bei uns gibt es auch Diskriminierung. Sie haben daher die sogenannte Awareness AG gegründet, also eine Arbeitsgruppe, die sensibilisieren will für Benachteiligung im Studienalltag. Dabei soll auch die gerade gestartete Antidiskriminierungswoche helfen. Felicitas Förster hat sich dieses Angebot der AG mal vor Ort genauer angeschaut.
Also genau, wir haben eben die grünen Kärtchen mit verschiedenen Alltagssituationen oder Fragen. Und dann kannst du jetzt eine ziehen und die vorlesen, wenn du möchtest. Und dann können wir ein bisschen darüber reden.
Sophia Honecker, Gesangsstudentin und Mitbegründerin der Awareness AG, steht im Foyer der Dresdner Musikhochschule. Sie trägt eine altmodische Kristallschale vor sich mit bunten Kärtchen, die ein Gespräch anregen sollen. Ihre Kommilitonin greift hinein.
Okay. Glaubst du, du wurdest schon mal aus Versehen diskriminiert durch einen Witz oder eine unbedachte Bemerkung?
Ich glaube ja. Wie du weißt, komme ich ja aus Polen. Und da hört man immer wieder so schöne Sprüche wie, ja, hast du wieder das Handy geklaut? Ich weiß immer, dass es eigentlich fast immer als Witz gemeint ist, aber manchmal nicht ganz lustig.
Man stellt irgendwie fest, dass ganz viele Leute hier in ihrem Übeltunnel drin sind und sich mit solchen Themen gar nicht beschäftigen.
Sagt Christoph Markgraf, Student der Jazzgitarre und ebenfalls Mitglied der studentischen Arbeitsgruppe, die eben das ändern will. Diskriminierung an Musikhochschulen, für die AG hat sie viele Gesichter. Mal richtet sie sich gegen eine Fachrichtung. So würden die pädagogischen Studiengänge von den künstlerischen gerne kleingeredet. Es geht aber auch gegen das Geschlecht. Frauen müssten oft Macho-Sprüche ertragen, vor allem wenn sie typische Männerinstrumente spielen, wie zum Beispiel Trompete. Auch das Alter könne Ziel von Diskriminierung werden, sagt Sophia Honecker.
Bei einer Aufnahmeprüfung oder so, offiziell darf man natürlich nicht sagen, dass sich Leute nur bis dahin bewerben dürfen, aber es gibt halt ungeschriebene Gesetze in der Richtung und natürlich werden aufgrund dessen dann auch Lebensläufe gefälscht, mehr oder minder, oder das Alter einfach unterschlagen.
Typisch für Musikhochschulen ist auch der Einzelunterricht. Dort kommen nicht selten sehr private Dinge zur Sprache. Außerdem fasst der Dozent die Studentin schon mal an, um zu zeigen, wie sich Körperhaltung oder Atemtechnik verbessern lassen.
Also das ist auch ein extrem schwieriges Spannungsfeld,
findet Rebecca Frömling, die amtierende Rektorin der Hochschule. Dabei sieht sie die Nähe im Grunde positiv.
Das ist ja was Musikhochschulen auch sehr einzigartig macht, wirklich diese sehr persönliche und individuelle Betreuung. Die hat aber genau an der Stelle diese ganz schwierige Grenze, die eben bei jedem auch sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Wie weit ist denn dieser persönliche Kontakt in Ordnung? Wie weit brauche ich den? Und inwieweit ist der vielleicht auch aus meinem eigenen kulturellen Hintergrund schon zu dicht dran? Und dieses Spannungsfeld ist natürlich im Bereich der Musik schwer auszuloten und auch eben besonders wichtig, da sensibel zu sein.
In puncto Sensibilisierung ist die Hochschule nicht untätig geblieben. Sie hat Workshops für die Lehrkräfte zum Thema Interkulturalität veranstaltet und es gibt sogar mehrere Gleichstellungsbeauftragte. Aber wenn sich nun zusätzlich eine Arbeitsgruppe gegen Diskriminierung gründet, da entsteht der Eindruck, die bisherigen Maßnahmen würden nicht reichen. AG-Mitglied Christoph Markgraf zuckt mit den Schultern.
Es reicht auch nicht. Man merkt das zum Beispiel daran, wir haben bei unseren Ständen immer die Namen der Gleichstellungsbeauftragten liegen. Und dann kommt meistens als Reaktion, hä, was? Es gibt Gleichstellungsbeauftragte und wer sind die?
Solches Wissen zu verbreiten und auch das eigene Handeln zu hinterfragen, das will die Antidiskriminierungswoche erreichen. Und zwar mit Ständen, Plakaten, Posts in sozialen Netzwerken und 2 Workshops. Informationen gibt es in verschiedenen Sprachen, denn besonders die große Gruppe der asiatischen Studierenden wüsste häufig nicht um ihre Rechte oder auch um kulturelle Besonderheiten wie das Grüßen auf den Gängen. Bei den Studierenden kommt die Aktion gut an.
Also ich denke, dass es halt gerade auch für koreanische Mitstudierende eine Möglichkeit wäre, mal was zu sagen, wenn denen irgendwas Dummes passiert ist. So, das ist halt schon so ein Problem, dass man nicht so richtig in die Gruppen teils reinkommt.
Also ich finde es gut, dass man darüber spricht. Ich denke gerade so ein bisschen darüber nach, ob ich dafür aktiv irgendwas tue. Da würde ich wahrscheinlich sagen, nein.
Dresden auch als eine Stadt, wo solche Werte manchmal nicht ganz respektiert werden. Dort sollten solche Veranstaltungen auf jeden Fall oft stattfinden.
Es gab aber auch andere Stimmen. Eine Studentin reagierte genervt. Sie fand den Ton der Aktion belehrend. Ein Dozent fand die AG belustigend. Immerhin, still ist es ums Thema Diskriminierung nicht mehr.
Heute Abend läuft zum ersten Mal in ZDF Neo die Satire-Show mit Shahak Shapira. Der aus Israel stammende Satiriker ist gleich zu Gast im Gespräch bei Corso Kunst und Pop. Und uns von Campus und Karriere gibt es morgen wieder ab 14.35 Uhr. Dann mit mehr Einzelheiten aus dem Berufsbildungsbericht der Bundesregierung. Der wird am Mittwoch offiziell vorgestellt, doch erste Details sind bereits durchgesickert. So hat die Zahl der jungen Menschen ohne Berufsausbildung einen neuen Rekordwert erreicht. Mehr dazu also morgen. Mein Name ist Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.